Im Obergemach. Wer von euch war schon mal in einem Obergemach? Das zeigt mir, dass viele nicht wissen, was das ist. Das ist einfach ein auf ein Dach gebautes Stockwerk sozusagen oder eine Dachterrasse oder eine Hütte auf dem Dach oder wie immer man das nennen will. Also wer sich jetzt gewundert hat, worum es heute Abend geht, es geht darum, dass die Jünger eine Etage höher waren, also als über einem normalen Wohnhaus oben auf einem Dach. Wir lesen mal den Text, der euch jetzt erscheint. Und ich habe ihn hier in der Hoffnung für alle Übersetzung. An diesem Sonntagabend hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich war Jesus bei ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Und Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater in diese Welt gesandt hat, so sende ich euch in die Welt. Dann hauchte er sie an und sprach: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünde erlasst, dem ist sie erlassen. Und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Soweit unser Text. Jetzt ist Ostern ja schon wieder so lange hinter uns, dass ich uns noch mal ein Stück zurücknehmen muss in der Geschichte. Jesus ist verurteilt worden, gekreuzigt worden, begraben. Ein riesiger Fels ist vor das Grab gerollt worden, ein Fels, den nur ganz viele Menschen gemeinsam überhaupt bewegen können. Und dann tauchen die ersten Gerüchte auf, dass Jesus auferstanden ist. Einige sagen, sie haben ihn gesehen. Und in diese Situation hinein kommt jetzt die Geschichte von dem Obergemach. Steht hier gar nicht in der Hoffnung für alle. Also der Ort, wo sie sich getroffen haben, ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber sie haben sich getroffen an dem Sonntagabend, alle Jünger zusammen. Und das Spannende, die Tür ist verschlossen, abgeschlossen, aus Angst vor den Juden. Statt dem Obergemach fiel mir als erstes das Wort Unterholz ein. Kennt ihr vielleicht schon eher. Nicht Obergemach, sondern Unterholz. Ich nehme euch mal mit ins Unterholz, und zwar in Cuxhaven. Manche waren vielleicht dabei, das liegt schon etliche Jahre zurück. Da hatten wir eine Cuxhaven-Freizeit. Mit über 100 Leuten sind wir nach Cuxhaven gefahren. Und dort in den Dünen haben wir einen Passionsgarten aufgebaut, einen Ostergarten oder wie immer man das nennen will. Mit den Kindern, die hatten das als Kinderprogramm, haben wir verschiedene Stationen gebastelt, gemalt, aufgebaut und die Erwachsenen durften dann am letzten Abend da durchgehen, kurz vor Ostern. Die Freizeit geht immer bis zum Gründonnerstag. Wir hatten verschiedene Stationen. An der ersten Station konnte man sich die Füße waschen lassen, das haben dann nicht ganz alle mitgemacht. Manche waren ganz dankbar, andere wissen dann ganz schnell, wie man daran vorbeikommt an so einer Station. Dann gab es eine Station, wo Essen und Trinken war, und auf dem Tisch lag noch ein dicker Sack mit Geldstücken, sozusagen das Geld, was Judas dann genommen hat, um Jesus zu verraten. Und dann kam die Frage: Was würdest du tun? Wie würden sie entscheiden? Geld oder Loyalität zu Jesus? Dann ging es weiter, verschiedene Stationen bis hin zu dem Kreuz. Und an dem Kreuz, das stand dann mitten in den Dünen, es war schon dunkel, es war abends spät, kaum noch Licht. Wir hatten ein paar Kerzen und so aufgestellt auf dem Weg dorthin. Neben dem Kreuz kniete jemand, der sehr gut schauspielen kann. Und vielleicht war es auch manchmal sogar echt, was er geschrien hat. Und der seine ganze Trauer herausgeschrien hat darüber, dass Jesus jetzt gestorben ist. Und dann kam einer, der nach dem anderen, ein Teilnehmer nach dem anderen, kam zu diesem Kreuz und sah diese Szene, wo jemand wirklich von Herzen weinte und trauerte über Jesus, der am Kreuz hängt. Und dann kam meine Aufgabe an dieser Stelle. Und zwar habe ich dann jedem Einzelnen die Augen verbunden, ihn an die Hand genommen und so getan, als wäre das jetzt ein Jünger Jesu, der sich jetzt verstecken muss, weil jetzt wird's gefährlich. Alle, die zu Jesus gehören, sind jetzt in Gefahr. Denn Jesus ist hingerichtet worden und alle, die mit ihm zusammen gesehen wurden vorher, könnten auch jederzeit verhaftet werden. Also habe ich den Leuten mit verbundenen Augen, die an einer Hand genommen, durch die Dünen rauf und runter und Umwege und durch Sträucher und Hecken, sind die hinter mir hergestolpert und habe ihnen immer zugeflüstert, wir müssen jetzt aufpassen. Wir müssen uns am besten verstecken. Wenn wir entdeckt werden, vielleicht ist schon jemand anders von uns verhaftet. Wir müssen erstmal uns jetzt stillhalten, bloß nicht irgendwie auffallen. Und man merkte richtig, während ich die Leute führte, hinterher habe ich dann nur noch einen Finger hingehalten, an dem sie sich festhalten konnten. Ich weiß nicht, ob manche sich erinnern an diese Station. Wurden die Leute immer kleiner und ruhiger und auch ängstlicher. Und dann habe ich sie auf einen großen Platz geführt. Das konnten sie ja nicht sehen, die Augen waren verbunden. Und auf diesem großen Platz saßen schon andere. Und es haben die auch gemerkt, dass da noch andere sitzen. Aber sie haben kein Wort miteinander gesprochen. Es kam keiner auf die Idee, bis auf eine, die ist jetzt in Berlin, die Rita. Die hat sofort gesagt, ey, was macht ihr denn hier? Alle anderen haben nichts mehr gesagt, weil sie so eingestiegen waren in diese Angst. Wir müssen uns verstecken. Es ist jetzt gefährlich, zu Jesus zu gehören. Es könnte jeden von uns erwischen. Ich werde das nie vergessen, weil ich an diesem Parcours gemerkt habe, wie wir Menschen eigentlich reagieren, wenn es eng wird. Jeder denkt nur noch an sich, bloß nicht auffallen. Ich muss mich jetzt retten, meine Haut retten. Das war vielleicht das Gefühl der Jünger, als sie sich an dem Sonntagabend versammelt haben und erst einmal dafür gesorgt haben, dass die Türen auch abgeschlossen sind. Ich kann euch beruhigen, unsere Türen sind abgeschlossen, wir sind unter uns. Nein, die Türen sind auf, keine Angst. Aber manchmal hat man ja das Gefühl, wenn man in christliche Gemeinden kommt, das ist so eine geschlossene Gesellschaft. Da fällt man schon auf, wenn man hinten reinkommt, wenn man keinen kennt. Ich hoffe, dass es hier nicht so ist. Ich hoffe, die zum ersten Mal hier sind, fühlen sich wohl und willkommen. Man kann auch jederzeit wieder gehen. Also es ist nicht eine geschlossene Gesellschaft. Aber in manchen Kreisen hat man das Gefühl, Christsein ist so eine Art Geheimclub. Da treffen sich ein paar, die wissen, worum es geht, verschließen ordentlich die Türen, schaffen sich Regeln und Gesetze, die nur die verstehen, die eingeweiht sind. Und alle anderen müssen leider draußen bleiben, weil sie könnten ja gefährlich werden. Damals hatten die wirklich ein reales Problem. Denn natürlich waren sie gefährdet. Natürlich war den Juden das noch ein Ärgernis, die damals dafür gesorgt hatten, dass Jesus verurteilt wird, dass immer noch Jünger von ihm unterwegs waren. Und man wusste ja auch nicht genau, wie die ganze Geschichte weitergeht. Fest verschlossene Türen. Die Angst hat sich wie eine Lähmung über die Jünger gelegt. Wie soll es jetzt weitergehen? Unsere ganze Hoffnung ist mit Jesus am Kreuz gestorben. Alles, worauf wir gesetzt haben, alles, wofür wir gelebt haben die letzten Jahre, wofür wir uns die Nächte um die Ohren gehauen haben, wofür wir uns die Füße wund gelaufen haben, wofür wir unsere Familien zurückgelassen haben, all das ist jetzt kaputt. Jesus ist tot. Was wird jetzt aus uns? Warum haben wir uns eigentlich diesem Jesus anvertraut, wenn jetzt alles aus ist? Die Vorgeschichte. Ich möchte uns heute Abend drei offene Türen zeigen. Drei offene Türen heraus aus dem Gefängnis der Angst. Drei Türen in unserem Text. Erstens die Türe aus der Angst. Jesus ist da. Mitten in diese Situation hinein, wo die Jünger sich einsperren, kommt Jesus selbst. Und zwar nicht durch die Tür, sondern er ist plötzlich einfach da. Vielleicht war er schon länger da, vielleicht haben sie ihn plötzlich erst erkannt. Vielleicht war er schon ganz lange unter ihnen. Im Text heißt es, plötzlich war Jesus bei ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch. Die Tür aus der Angst. Warum waren die Jünger zusammen? Vielleicht hatten sie Angst, wenn einer von uns jetzt nicht mit uns zusammen ist, könnte der die anderen verraten. Vielleicht war das so eine Art Gruppendruck wie in der Mafia. Man muss immer zusammen sein, damit keiner abhaut und irgendwas verpfeift. Vielleicht war es auch ein Bedürfnis, Wir bleiben zusammen. Wir haben alles bis jetzt gemeinsam erlebt. Vielleicht war es eine Gewohnheit. Vielleicht war es auch die Erwartung. Vielleicht passiert ja doch noch was mit Jesus. Vielleicht ist es ja wahr, was uns einige schon erzählt haben, dass er wieder auferstanden ist. Es gab Gerüchte über die Auferstehung. Was haben die Jünger wohl gedacht? Wir hören einmal ein Gespräch der Jünger im Obergemach.
Was machen wir hier eigentlich noch? Es ist vorbei. Es ist vorbei.
Aber Maria hat ihn gesehen. Sie hat sogar mit ihm geredet. Und sie behauptet, er hätte ihren Namen gesagt.
Und was heißt das jetzt? Was soll ich damit anfangen? Leute, wie geht's weiter? Petrus, sag dir doch auch mal was.
Lass ihn in Ruhe, Thomas. Er ist echt nicht so gut drauf.
Aber Johannes, erzähl noch mal von vorhin. Die Tücher lagen noch im Grab. Oder wie war das? Hat ihn jemand ausgewickelt? Hat jemand den Jesus gestohlen? Andreas, ja, was ist los?
Hast du die Haustür abgeschlossen? Nicht, dass jemand einfach so reinkommt. Vielleicht sollten wir uns gar nicht mehr alle so zusammen zeigen und schon gar nicht mehr abends treffen. Haben wir hier unten jemand, der Wache hält?
Die Türen sind zu. Wir können uns auch noch von den Fenstern fernhalten. Aber wofür fürchten wir uns eigentlich?
Also ich weiß ja nicht, wovor du dich fürchtest. Aber ich habe Angst vor den Pharisäern und noch mehr vor den Sadduzäern. Ist dir vielleicht aufgefallen, dass Jesus uns nun nicht mehr beschützen kann? Wir sind hier doch völlig ausgeliefert. Woher wissen wir denn, dass sie mit uns nicht das Gleiche vorhaben wie mit ihm?
Warum? Wenn Jesus lebt, dann müssen wir halt an die Auferstehung der Toten glauben. Und wenn er lebt, dann kann er uns auch immer noch beschützen, oder?
Johannes, hör auf damit. Das kann einfach gar nicht sein.
Hört auf zu streiten, es bringt auch nichts mehr. Und seid nicht so laut.
Seid du nicht so ängstlich. Also, was machen wir jetzt?
Ich glaube, ich gehe zum See. Ich habe gehört, Petrus will ein paar Fische fangen.
Was machen wir jetzt? Vielleicht habt ihr eine Idee. Was würdet ihr sagen, wenn ihr mitten unter diesen Jüngern sitzen würdet? Versetzt euch einen Moment in die Situation und dann gebt eurem Nachbarn, einem anderen Jünger vielleicht, einen guten Tipp. Was würdet ihr sagen? Was würdet ihr tun in dieser Situation? 2 Minuten Gespräch mit euren Nachbarn. Keiner muss, jeder darf. Ist es eine Alternative, zurück zu dem Gewohnten zu gehen? Sich wieder in die Arbeit zu stürzen, um aus der Angst zu fliehen? Aber was ist, wenn man gar keine Kraft mehr hat zu arbeiten, weil die Angst so mächtig ist? Weil man sie nicht mehr beherrschen kann, weil sie das ganze Denken beherrscht, weil man keinen klaren Gedanken mehr fassen kann, weil man nur noch an eine Sache denken kann. Manche von uns kennen das. Solche Situationen, in denen die Angst nach uns greift, in denen wir das Gefühl haben, ich bin jetzt ganz allein mit dem, was mich gerade betrifft oder unglücklich macht. Tim hat das vorhin schon in der Einleitung zu dem Lied auch gesagt. Manchmal ist es so, dass uns Dinge überrollen und die Angst nach uns greift und wir am liebsten alle Türen, alle Schotten dicht machen, die Decke über den Kopf ziehen und nichts mehr sehen und hören wollen. Und dann mittendrin Jesus. Plötzlich ist er da. Das ist eine Erfahrung, die ich in meinem Leben nicht missen möchte. Mitten in der Angst, mitten in der Panik zu merken, ich bin nicht allein. Jesus ist da. Ungebeten, unerwartet, ungesucht, ist er schon da. Genau da, wo ich die Schotten dicht mache, ist Jesus schon innen drin. Und jetzt hilft er mir von innen wieder Schritte nach außen zu gehen, in das Leben zurückzukehren. So wie es hier in dem Text mit den Jüngern macht. Er zeigt ihnen Wege zurück in das Leben, zurück aus der Angst hinein in die Freude. Jesus ist mittendrin. Und er ist nicht nur da und sagt Shalom, sondern er bringt diesen Frieden mit sich. Auf einmal fühlen sie sich wieder geborgen, auf einmal wissen sie wieder, warum sie da sind. Auf einmal ist alles wieder gut, weil Jesus da ist. Dieser Shalom breitet sich aus. Shalom ist mehr als nur ein Friede, ein Waffenstillstand. Shalom ist Wiederherstellung, Ganzheitlichkeit, ist Wohlbefinden, ist alles, was dazugehört, um wirklich in Frieden zu leben. Das spricht Jesus, als er in ihre Mitte tritt. Friede sei mit euch. Kennst du solche Erfahrungen, wo sich eine Tür auftut in deiner Angst und du merkst, Jesus ist da? Wo das Herz wieder ein bisschen ruhiger wird. Ich habe solche Erfahrungen schon sehr, sehr oft gehabt in meinem Leben. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich in den schwierigsten Situationen so Funken gespürt habe. Jesus ist noch da. Das Licht geht nicht aus. Jesus ist mittendrin, auch da, wo es schwierig wird, auch da, wo die Angst nach mir greift. Aber Jesus kommt jetzt nicht nur so ganz sanft und liebevoll, sondern im Markus-Evangelium lesen wir, dass er ihnen auch den Kopf wäscht. Das steht jetzt nicht in unserem Text, aber ich lese das einfach mal vor. Er wies sie zurecht, weil sie in ihrem Unglauben und Starrsinn nicht einmal denen glauben wollten, die ihn nach der Auferstehung gesehen hatten. Also Jesus rückt ihnen den Kopf zurecht und sagt, liebe Leute, jetzt bin ich schon so vielen von euch erschienen, von euren Freunden. Und denen glaubt ihr einfach nicht. Warum eigentlich nicht? Was ist los mit euch? Angst zerstört Vertrauen. Und in ihrer Angst und Panik konnten sie ihren eigenen Freunden nicht mehr vertrauen. Die kamen zurück begeistert, die Frauen, die Jesus am Grab gesehen hatten und Petrus und andere, die sagten, Jesus ist auferstanden. Auch die zwei Jünger, die von Emmaus zurückkamen. Aber so richtig glauben konnten das die anderen dennoch nicht. Wo Jesus selber auftaucht, ist auch der Zweifel überwunden. Wenn du eine Tür aus deiner Angst suchst, dann such nach Jesus in deinem Leben. Such ihn da, wo er schon ist. Bitte ihn, sich dir zu zeigen und seinen Shalom zu sprechen, seinen Frieden hineinzusprechen in dein Leben. Wo Jesus auftaucht, breitet sich der Friede aus. Mein zweiter Punkt, die Tür in die Welt. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Und Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater in diese Welt gesandt hat, so sende ich euch in die Welt. Kaum ist er da, gibt's schon wieder was zu tun. Jetzt geht's nicht darum, wir machen es uns jetzt gemütlich. Jesus ist jetzt wieder da, jetzt wird alles wieder gut. Jetzt richten wir uns hier ein, die Türen sind ja schon zu, das reicht uns jetzt. Jetzt haben wir mal Jesus richtig so für uns. Jesus kommt und sendet sie wieder zurück in eine Welt, die sich überhaupt nicht verändert hat, die noch genauso feindselig ist, die noch genauso gefährlich ist. Und Jesus ist erkennbar an den Wundmalen. Das heißt, sie haben vor Augen, was Jesus passiert ist. Der auferstandene Jesus, der eigentlich den Tod besiegt hat, trägt noch die Wundmale. Die Zeichen des Leidens sind noch für jeden sichtbar. Er ist nicht der strahlende Gladiator. Er ist nicht der siegreiche Held, der jetzt ohne irgendwelche Verletzungen aus dem Kampf hervorgegangen ist, sondern er trägt die Wundmale. Er zeigt, dass er gelitten hat. Und so sendet Jesus seine Leute in die Welt, so wie er gesandt worden ist. Wenn man das überträgt, heißt das, er sendet seine Leute, und er nennt das selber so, wie Schafe unter die Wölfe. Das geht nicht ohne Leiden ab, wenn Menschen sich dieser Welt zuwenden, wenn Christen sich dieser Welt zuwenden. Die Zeichen des Leidens gehören mit dazu. Wir haben das gerade in diesen Tagen in den Nachrichten mehrfach gehört und gesehen, dass es Leiden gibt, da wo Menschen in dieser Welt leben und auch in Gegenden leben, wo es anderen nicht gefällt, dass Menschen Christen sind und dass sie von Jesus reden, wo es lebensgefährlich wird, an Jesus zu glauben. Dieser südkoreanische Student, der 30 Studenten oder mehr umgebracht hat und dann sich selbst, hat in den Videos, die er jetzt verschickt hat, ganze Hasstiraden losgelassen über das Christentum. So sagen die Medien. In der Türkei wird ein Verlag überfallen. Ein Deutscher wird getötet und auch Türken, die einfach nur Bibeln drucken. Ein legaler Verlag. Hätte Gott die nicht bewahren können? Hätte er nicht siegreich vor der Tür stehen können und die Mörder in die Flucht schlagen? Zeichen des Leidens, Zeichen des Gekreuzigten. Das Leiden dazugehört, wo Jesus uns in die Welt sendet. Das ist nicht schön, das ist schrecklich. In Indien, ich bekomme fast jeden zweiten Tag oder jeden Tag manchmal Mails aus Indien von einem Nachrichtendienst, der davon berichtet, wie Christen überfallen werden, wie Christen ausgeraubt werden, wie Kirchen überfallen werden. Es gab noch nie so viel Christenverfolgung wie in unserer Zeit. In Indonesien sitzen Frauen im Gefängnis. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Drei Frauen, die im Kindergottesdienst ihrer christlichen Kirche erlaubt haben, dass auch muslimische Kinder daran teilnehmen. Und zwar haben sie das nicht einfach so erlaubt, sondern sie haben sich abgesichert. Sie haben die schriftliche Erlaubnis der Eltern eingeholt. Die Eltern haben unterschrieben, ja, ich erlaube, dass mein Kind am christlichen Religionsunterricht teilnimmt. Und dann sind sie angezeigt worden und wurden alle drei zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Familienmütter, die jetzt 3 Jahre nicht bei ihren eigenen Familien sein können, weil sie Jesus verkündet haben. Der auferstandene Jesus trägt die Zeichen des Leidens. Und das ist auch so mit Christen. Wir versprechen keinem eine Lebensversicherung, dass es uns immer gut geht. Aber die Kraft der Auferstehung überwindet das Leiden. Und so wie Jesus in die Angst hineinkommt, so ist er auch mitten im Leiden anwesend. Das muss jetzt nicht immer so was Dramatisches sein. Es kann eine Krankheit sein, die du durchmachst. Es kann der Verlust sein. Es kann ein Versagen sein. Etwas, an dem du leidest. Jesus kann dir die Tür öffnen aus dem Leiden heraus. Es gibt auch positive Nachrichten. Vor etwa 1,5 Wochen bekam ich E-Mails, einmal aus dem Libanon und einmal aus dem Irak, direkt von Leuten, die einen jungen Mann kannten, der entführt worden war. Er wollte eigentlich Sportfreizeiten im Nordirak für Jugendliche veranstalten. Ist entführt worden, ist eingesperrt worden in den Kofferraum eines Autos. Und man hat versucht, Geld zu erpressen, damit er wieder freikommt, wollte man Geld haben. ganz schwierig. Es wurde weltweit gebetet. Die Nachricht verbreitete sich per E-Mail um die ganze Welt und es hieß, er hat sehr wenige Chancen, überhaupt lebend rauszukommen. Und dann, 3 Tage später, kriegte ich eine Mail, er ist frei. Plötzlich, ohne ersichtlichen Grund, haben die Entführer ihm eine große Plastiktüte mit Pässen und Ausweisen hingehalten, also Personalausweisen und Pässen, und haben gesagt, such dir deinen raus. Alle anderen haben wir schon umgebracht, die hier ihre Pässe in dem Sack gelassen haben. Wir wissen auch nicht warum, aber dich müssen wir gehen lassen. Er ist frei. Das ist die Kraft der Auferstehung. Das ist Gebet, das Gott erhört. Es gibt beides. Es gibt die Kraft der Auferstehung, es gibt die Wunder, die Gott tut, wo er Menschen aus dem Leiden wieder gesund macht, wo er Menschen rettet auf unbegreifliche Art und Weise. Und es gibt es, dass er das Leiden zulässt. In beidem ist Jesus. Er ist gesandt und er sendet uns in diese Welt. Das ist die Tür Gottes, die er in die Welt hinein öffnet. Nicht in eine rosarote Welt, aber in eine Welt, in der er der Herr ist. Und in der er über den Mächten steht. Und wenn er Leiden zulässt, dann ist er selbst mittendrin. Die dritte Tür, die Tür in Gottes Dimension. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünde erlasst, dem ist sie erlassen, und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Jetzt kommt sozusagen die Bevollmächtigung, der Heilige Geist. Jesus haucht die Jünger an. Diese verängstigten Typen, der Heilige Geist ist keine Belohnung für besonders tolle Christen, sondern der Heilige Geist ist die Grundausstattung, die wir brauchen, damit wir überhaupt wieder den Blick heben können, damit wir überhaupt wieder Zuversicht schöpfen können, damit wir überhaupt wieder einen Fuß vor die Türe setzen als Christen, damit wir überhaupt uns dieser Welt zuwenden. Der Heilige Geist ist ein Geschenk. Empfangt den Heiligen Geist. Jesus haucht sie an und schenkt ihnen den Heiligen Geist. Und sie brauchen diesen Heiligen Geist, denn ohne ihn würden sie diesen Raum nie wieder verlassen, würde der Schlüssel für immer umgedreht bleiben. Ohne ihn hätten sie nie die Sprengkraft, aus dem eigenen Gefängnis auszusteigen, hinaus in das Leben zu gehen, wieder neu Mut zu schöpfen. Die Türe ist auf. Der Heilige Geist gibt Kraft. Der Heilige Geist führt in eine neue Dimension, in die Dimension der Kraft Gottes. Der Heilige Geist ist nicht nur eine Taube, wie ich mal gehört habe von einer Frau. Manche Leute haben ja ganz komische Vorstellungen, was der Heilige Geist ist. Ich war mal in einer Gemeinde, da sagte eine ältere Frau, die schon lange in Gottesdienste ging, ach, Sie meinen, der Heilige Geist ist nicht nur eine Taube? Ich sagte, nein, ist nicht eine Taube. Der Heilige Geist ist Gott selbst, ist die Kraft Gottes, die Dynamis, die Sprengkraft Gottes, die unseren Horizont sprengt, die Riegel vor der Türe aufsprengt, die Kraft, die uns verändert. Nehmt den Heiligen Geist. Er hauchte sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und da steckt ja drin, ich muss ihn auch empfangen. Ich kann die Schotten dicht machen, um im Bild zu bleiben. Ich kann die Türe abschließen und sagen, na, tut mir leid, Heiligen Geist brauche ich nicht. Oder nicht ganz so viel. Ich weiß ja nicht, was dann passiert. Wir sind aufgefordert, dem Heiligen Geist unser Herz zu öffnen. Er kommt von Jesus. Jesus ist der Heilige Geist. Der Vater ist der Heilige Geist. Es ist eine Einheit. Wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist kriegen wir Christsein nicht gebacken. Wir brauchen den Heiligen Geist. Empfangt den Heiligen Geist. Er macht das Unmögliche möglich. Er macht möglich, dass man selbst den Feinden vergibt. Dass man Schuld erlässt. Wenn ihr die Sünde erlasst, wem ihr die Sünde erlasst, dem ist sie erlassen. Und in dem Moment fielen den Jüngern wahrscheinlich viele Menschen ein, denen sie gerade noch die Sünde so richtig anrechnen. Da ist Pilatus, da ist Herodes, da sind die Ankläger, da sind die Leute, die geschrien haben, kreuzigt ihn. Da sind die, die lieber Barabbas frei haben wollten als Jesus. Menschen, auf die die Jünger vielleicht noch mit Hass reagiert haben oder mit Ablehnung oder mit Unverständnis, wo sie die Schuld noch so richtig schmerzhaft gespürt haben. Da ist jemand an mir, an meinem Freund, an Jesus schuldig geworden. Die Befreiung aus der Angst, die kommt da, wo wir die Türe aufstoßen und sagen, ja, ich nehme die Kraft des Heiligen Geistes, damit ich vergeben kann. Und da, wo ich vergebe, werde ich frei. Da komme ich aus meinem Loch wieder raus. Da öffnet sich die Tür, da kommt wieder Licht in mein Herz. Da werde ich frei. Drei Türen, die Gott uns heute Abend aufstoßen will. Welche dieser Türen musst du in deinem Herzen aufstoßen? Ist es die Türe für den Heiligen Geist, dass du sagst, ja, ich brauche mehr vom Heiligen Geist Gottes? Dann lade ich dich ein, gleich mit mir das Gebet zu sprechen, was ich jetzt am Abschluss meiner Predigt sprechen möchte. Wo wir einfach darum bitten, dass Gott uns diese Türe öffnet. Dass er uns anhaucht und dass wir seinen Heiligen Geist ganz neu, ganz frisch, ganz tief empfangen können. Dann wird die Angst überwunden, dann hat der Hass keine Chance, dann bleiben wir nicht allein, dann bleiben wir nicht im Obergemach und auch nicht im Unterholz. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns nicht alleine zurückgelassen hast, sondern dass du uns den Heiligen Geist schenkst. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erreichst. Du bist jetzt hier, mitten unter uns. Deine Gegenwart ist da. Dein Shalom, dein Friede ist da. Du siehst, wo wir leiden. Du siehst, wo wir uns einschließen, einigeln, Angst haben. Du siehst, wo uns Hass begegnet, Unverständnis. Wo wir mit der guten Nachricht kommen und uns die Türen vor der Nase zugeschlagen werden. Gib uns die Kraft deines Heiligen Geistes. Gib mir die Kraft deines Heiligen Geistes. Hauche mich an. Schenke mir deinen Heiligen Geist, Herr. Dass ich fröhlich sagen kann, dass du auferstanden bist, dass du den Tod besiegt hast und dass du der Herr dieser Welt bist. Amen.